Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, soweit ich sehe, sind die meisten mit dem Ankreuzen bzw. den Zusatzkommentaren zu dieser Lehrveranstaltung fertig geworden. Wie gesagt, die werden jetzt durchgezählt, ihre Bogen dann in ein versiegeltes Kuvert gegeben und mit studentischer Unterschrift besiegelt, dass alles mit rechten Dingen zugegangen ist und keinerlei Einfluss hier vorgenommen wurde. Liebe Kolleginnen und Kollegen, werde jetzt noch in der heutigen Vorlesung einige Aspekte des nietzscheanischen Nachdenkens über das Böse versuchen zur Sprache zu bringen und dann in der nächsten Vorlesung nochmal so versuchen, generellen Überblick auch in die Frage der Aktualität dieser philosophischen Debatten versuchsweise geben, und in 14 Tagen dann, wissen Sie, findet der erste schriftliche Prüfungstermin hier statt. Das ist aber nicht der einzige. Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, dann Anfang Oktober, Mitte des nächsten und Ende des sechsten Semesters auch Prüfungstermine wahrzunehmen. Ich wiederhole vielleicht noch einmal die Prüfungs-, ist schon gemein, nicht? Die Prüfungsbedingungen sage ich nach der Evaluierung. Wiederholen noch einmal die Prüfungsbedingungen, die ein bisschen kompliziert sind, weil ich ja so fair sein möchte, die Prüfungsfragen ein bisschen getrennt zu formulieren, nämlich für diejenigen, die das Ganze für Diplom respektive Bachelorstudium brauchen und also 5 ECTS-Punkte benötigen, also das tatsächlich als Vorlesung plus eigenständige Lektüre besuchen und auch kolloquieren, und diejenigen, die das im Rahmen eines anderen Studiums, im Rahmen eines Erweiterungskurriculums machen und nur 3 ECTS-Punkte bekommen werden, die also sich die eigenständige Lektüre, da kann ich Ihnen nicht zumuten, Sie kriegen auch keine Punkte dafür. Das heißt, es wird ein bisschen aufgesplittet sein, die Fragen, sodass jeder sich hier wiederfinden kann. Wichtig ist nur, dass Sie bei der Prüfung gleich ganz groß drin schreiben, für welche Studienrichtung Sie das brauchen, ob für das Erweiterungskurriculum oder für BA, MA oder Diplomstudium. Das wird dann so sein, dass für diejenigen, die sozusagen die Basisvorlesung kolloquieren als Erweiterungskurriculum, gilt natürlich der Stoff der Vorlesung, gilt das Buch, das diesem Vorlesungsstoff zugrunde liegt, nämlich der dritte Teil meiner Philosophie des verbotenen Wissens, und gelten aus dem Reader diejenigen Texte, auf die ich direkt in der Vorlesung Bezug genommen habe. Es lohnt sich, das einfach auch im Original nachzulesen. Für die anderen, wo also mehr eigenständige Lektüre erwartet werden kann, gilt natürlich dasselbe, plus alle Texte im Reader, also auch diejenigen, die ich nicht explizit erwähnt habe. Das ist eben dann genau sozusagen die zusätzliche Lektüre, und vertiefend dann noch die von mir sozusagen vorgeschlagenen und empfohlenen Werke zur Sekundärliteratur. Vor allem also das Buch von Rüdiger Safranski, Das Böse oder das Drama der Freiheit, beziehungsweise das Buch von Susan Nyman, Das Böse Denken, eine andere Geschichte der Philosophie. Das heißt, es wären dann für diejenigen, die also auch über die eigenständige Lektüre befragt werden, werden dann Fragen kommen, die darauf Bezug nehmen werden. Wobei ich auch hinzufüge, entscheidend sind natürlich auch hier für mich die primären Texte, also die im Reader versammelt sein werden oder die versammelt sind und dann eben Gegenstand auch der Prüfung sein werden. Ich hoffe, das war jetzt nicht allzu böse, sondern ergibt sich aus der Logik der Veranstaltung und aus der Logik der Punktevergabe, über deren Güte man andererseits natürlich geteilter Meinung sein kann. Aber das ist jetzt nicht Gegenstand unserer Überlegungen. Ich habe das letzte Mal versucht, anhand einiger Texte oder Textausschnitte Reflexionen von Nietzsche zu zeigen, dass sich Nietzsche natürlich perspektivisch immer unterschiedlich akzentuiert im Laufe seines philosophischen Lebens diesem Phänomen des Bösen genähert hatte. Ein Gedanke, für den er ja nicht singulär steht, sondern ich habe dann am Ende der Vorlesung angedeutet, dass auch Zeitgenossen Nietzsches nicht ganz fern von diesem Denken waren. Ein Gedanke Nietzsches war natürlich ganz zentral, der sich auch durchgehalten hat, dass man das Böse oder das, was unter bestimmten kulturellen, moralischen, gesellschaftlichen Verhältnissen als das jeweils Böse diagnostiziert wird, dass man dieses Böse auch als eine Art gesellschaftlicher, kultureller Produktivkraft sehen muss, dass das Böse im Sinne jetzt der Lust zur Aggressivität, der Lust zur Zerstörung, der Lust zur Bestialität, zur Grausamkeit, zur Wildheit, wie auch immer die Bilder und Metaphern sind, die Nietzsche dafür gefunden hat, dass dieses Böse eben nicht nur destruktiv ist, sondern direkt oder indirekt sozusagen seinen Beitrag zur kulturellen Entwicklung, unter Anführungszeichen jetzt gesetzt, geleistet hat. Einerseits dadurch, dass die Auseinandersetzung mit dem Bösen selber kulturell produktiv sein kann, weil das natürlich ein etwa für die Literatur, für die Kunst, für die Musik, wir alle wissen es, so traurig es ist in Wirklichkeit. Ja? Aber ein Theaterstück oder ein Kriminalfilm, in dem nur gute Menschen vorkommen, den würden wir uns nicht anschauen. Ja? Wir lieben natürlich die Bösen auf der Bühne zumindest. Also, dass viele Menschen, die wirklich ganz tadellose Charaktere sind, gerne zugeben, dass Richard III. Ihr Lieblingsstück von Shakespeare ist. Und was Böseres kann man sich ja nicht vorstellen. Ja, also ein Mann, der die Frau seines Konkurrenten, den er eben ermordet hat, beim Begräbnis schändet. Also da kommt schon einiges zusammen. Ja? Das möchten wir nicht erleben in Wirklichkeit, aber am Theater ist das faszinierend. Und es kann auch nur deshalb faszinierend sein, weil der Verdacht, und das ist ein Historiendrama, also Shakespeare hat ja hier ein historisches Vorbild genommen, dass der Verdacht, dass es in Wirklichkeit auch sein könnte, natürlich wie sozusagen eine gruselige Erfahrungsmöglichkeit im Hintergrund steht. Allerdings die Auseinandersetzung mit diesem Phänomen, der Möglichkeit des Bösen, jetzt am Theater, in der Kunst, in der Literatur, diese Auseinandersetzung sozusagen wäre nicht möglich ohne diese Erfahrungen des Bösen. Und gleichzeitig sind diese Auseinandersetzungen aber dann Meilensteine unserer literarisch-kulturellen Entwicklung. Friedrich Schiller, der wirklich außer Verdacht steht, böse gewesen zu sein oder mit dem Bösen nur kokettiert zu haben, jetzt in seinem als großer Humanist, hat einen wunderbaren kleinen Aufsatz geschrieben einmal, wo er sich mit der Frage beschäftigt hat, welche sozusagen Untaten sind theatralisch gesehen tatsächlich eines Theaterstücks oder einer Bühnenaufführung würdig. Sie wissen ja, dass Schiller seine dramatische Karriere mit einem Stück begonnen hat, das den schönen Titel trägt, Die Räuber. Und das ist schon eine Ansammlung auch von relativ bösen Menschen, die hier auf der Bühne zusammenfinden. Und Schiller hat sich überlegt, also welche Art von Untaten sozusagen sind tatsächlich bühnenwirksam. Und er kam zu einem interessanten Schluss, und das musste ihn als Humanist einerseits und auf der anderen Seite natürlich als Theaterautor irritieren, dass je moralisch verwerflicher eine Tat ist, umso besser kommt sie am Theater. Ja? Also eine lächerliche Notlüge, die wir jederzeit verzeihen würden, eine kleine Gemeinheit, ja, die im alltäglichen Leben vielleicht unangenehm ist, ja, ein plumper, dreister Diebstahl, den wir verachten, der macht sich am Theater nicht wirklich gut. Das ist kein Stoff, das ist noch kein Stoff. Aber ein Mord, schreibt Schiller, nicht? Oder ein Verrat unter Freunden, ja, ein Mord in der Familie, der Beräuber sind ja auch so ein Stück über einen innerfamiliären Zwist, ja, also die feindlichen Brüder. Ja, das macht den Stoff des Tragischen aus. Das heißt, das Böse wird umso ästhetisch wirksamer, je moralisch verwerflicher es ist. Und das ist natürlich ein Problem, das uns erhalten geblieben ist und das für Nietzsche mit ein Indiz dafür war, dass das Böse zumindest auf dieser Ebene durchaus produktiv sein kann, weil die ästhetischen Ansprüche, die mit seiner Darstellung, Gestaltung, Ausarbeitung, Reflexion, auch Kritik verbunden sind, natürlich dementsprechend hoch angesetzt sein müssen. Ich habe dann darauf verwiesen, dass Nietzsche sozusagen zumindest in diesen ästhetischen Reflexionen das Böse sozusagen in dreierlei Erscheinungsformen sehen wollte. Auf der einen Seite das Zufällige, auf der anderen Seite das Ungewisse und das Plötzliche. Also alles das, was sich bis zu einem gewissen Grad der Ordnung, der Berechenbarkeit, der Voraussicht, der Prognose entzieht. Ja? Wie recht Nietzsche hatte, das kann man ja auch bei den Kommentaren zur aktuellen meteorologischen Entwicklung Bemerkungen das Wetter einmal etwas macht, was unseren Prognosen nicht entspricht, ja, dann wird die Natur plötzlich wieder böse. Ja. Es gibt Tornados im Burgenland, was es noch nie gegeben hat. Das heißt also, wir arbeiten dann durchaus metaphorisch natürlich, ohne dass wir einen bösen Willen der Natur unterstellen können, metaphorisch arbeiten wir durchaus noch immer mit diesen Begrifflichkeiten und Bildern, die eben tatsächlich indizieren, dass das Unerwartete, das Plötzliche, das jenseits unseres berechenbaren Horizonts einbricht, dass wir dem zumindest mit diesem gewissen Vorbehalt gegenüberstehen. Später hat Nietzsche versucht, das Böse an anderen Kategorien, wenn man so sagen will, dingfester zu machen. In Also sprach Zarathustra, einem seiner umstrittensten, wie Sie wissen, aber gleichzeitig natürlich auch zentralen Werke, dass er jetzt vom Stil her auch etwas anders geartet ist als übrige Nietzsche-Texte. Es ist weder wissenschaftsorientiert wie noch die Geburt der Goethe aus dem Geiste der Musik. Es ist nicht aphoristisch wie fast alle anderen veröffentlichten Bücher von Nietzsche, also wie von Menschliches, Allzu Menschliches, Jenseits von Gut und Böse, Genealogie und Moral, bis hin zu seinem letzten selbst fertiggestellten Buch Der Antichrist. Sondern es ist in Romanform gehandelt, gehalten. Zarathustra, dieser alte persische Religionsstifter, wird Nietzsche zu einer Imaginations- und Projektionsfigur, von der man bis heute nicht weiß, ob sie tatsächlich das Sprachrohr Nietzsches ist oder ob es im Sinne eines experimentellen Philosophierens nicht Nietzsche eher darum gegangen war, sozusagen an einem Modell einige Probleme, Fragen und Gedanken durchzuexerzieren, über deren Tragweite und Dignität er sich vielleicht selbst nicht immer im Klaren war, was er daraus hervorgeht, dass er erst relativ spät zu den drei Teilen des Zarathustra, die er ursprünglich konzipiert hat, einen vierten Teil geschrieben hat, der gleichsam sehr viel von dem, was Zarathustra in den ersten drei Teilen mit dieser großen, quasi religiösen Geste verkündet hat, auf ironisch-satirische Art und Weise wieder zurückgenommen und dementiert wird. Das heißt also, auch der Zarathustra ist kein Werk, das man eindimensional und eindeutig lesen und interpretieren kann. Aber immerhin dieser Zarathustra, der ja, wie Sie wissen, entsetzt ist über einen Zustand der Kleinmut, der Kleinlichkeit, der diagnostiziert die Welt, in der er lebt, als eine Welt der letzten Menschen, jetzt nicht im Sinne der Erwartung einer Apokalypse, sondern der letzten Menschen im Sinne einer vollkommenen Verbürgerlichung, Verbornierung, Verkleinerung der Menschen. Es findet so eine Charakteristik, die muss ich jetzt aus dem Gedächtnis zitieren, lesen Sie es nach, so eine berühmte Stelle, wo im Zarathustra über diesen letzten Menschen sagt, also dass alles, was ihn aus diesen letzten Menschen noch interessiert, das sind so die kleinen Vergnügungen, ein kleines Sündchen am Tag, eine kleine Sünde, ein kleines Lüstchen in der Nacht, ja, reine Konsumorientierung, nicht mehr aktiv sein müssen, nicht wirklich kreativ sein, passiv, alles nur aufnehmend, Oralität als Lebensprinzip, ja, und wenn man das liest und sich dann sozusagen die Ideologie unserer aktuellen Konsumgesellschaft anschaut, dann beschleicht einen schon der ganz üble Verdacht, dass so Unrecht dieser Zarathustra mit dieser Beschreibung des modernen Menschen nicht hatte, der sich ja in der Tat, und wir feiern das ja auch, im Wesentlichen als konsumierendes Wesen identifiziert und beschreibt so sehr, dass es ja auch mittlerweile zu einer offiziellen Reformrhetorik gehört, Studenten nahezulegen, dass sie eigentlich Konsumenten sind, dass sie konsumieren jetzt eine Vorlesung. Sie brauchen aber nicht aktiv mitdenken, weil aktiv ist ja das Gegenteil von Konsum. Ja? Das sage ich jetzt nicht, um sie sozusagen von der Aktivität fernzuhalten, sondern nur um zu zeigen, dass diese Ideologie des Konsumierens und der Konsumhaltung schon so weit vorgedrungen ist, dass sie uns gar nicht mehr als pervers auffällt, bei Tätigkeiten, wo es um das Gegenteil von Konsumieren ginge. So, und auch sozusagen das Mitdenken ist ja eine Aktivität, die sich nicht nur nach dem Modell einer oralen Aufnahme vollziehen lässt. Und diesem letzten Menschen, der sich selbst reduziert auf ein konsumierendes Wesen, der sich begnügt sozusagen mit kleinen Abwechslungen, mit kleinen Erregungen, von denen er sich erwartet, dass sie ihm geboten werden, die er sich selbst nicht mehr schaffen kann. Diesen Menschen versucht er dann Zarathustra den viel diskutierten, viel missverstandenen, viel interpretierten Übermenschen, den höheren Menschen entgegenzustellen. Später hat Nietzsche, später in den letzten Fragmenten, die seine Schwester Elisabeth Förster ja dann unter dem ebenfalls missverständlichen Titel Der Wille zur Macht herausgegeben hat, hat Nietzsche tatsächlich auch so etwas wie biologische Züchtungsfantasien entwickelt, also den Menschen auf den Wegen der biologischen Züchtung zu verbessern. In Zarathustra ist der Übermensch allerdings eine Kategorie, die noch ganz und gar gespeist ist aus dem Denken, von dem Nietzsche eigentlich herkommt, nämlich aus dem protestantischen Denken. Das wissen nur noch wenige, dass der Begriff des Übermenschen sozusagen aus der christlichen Theologie kommt. Keine Erfindung Nietzsches ist, sondern meinte, und das ist ja der Inbegriff christlichen Glaubens, vor allem in der protestantischen Variante gewesen, dass der Mensch, der die Wahrheit des Glaubens erkennt hat, sich verändert, den alten Adam in sich imstande ist zu ersticken und sich darüber zu erheben. Ja, also der Übermensch ist derjenige, der all diese Formen von sinnlich sündhaften Leben imstande ist, sozusagen zumindest zu bekämpfen und sich selbst im Glauben zu erneuern. Ja? Nietzsche hat das Ganze natürlich, beziehungsweise Zarathustra hat das Ganze natürlich nicht mehr theologisch interpretiert, aber auch bei Zarathustra ist klar, dass der Übermensch nicht einer ist, der jetzt genetisch-biologisch gezüchtet wird im Sinne einer Verbesserung der Rasse, sondern dass das einer ist, der aufgrund seiner, wenn man so sagen will, geistig-sittlichen Qualitäten imstande ist, und so würde ich mal das formulieren, der Realität des Daseins ins Auge zu blicken und der es nicht nötig hat, sich selbst zu belügen. Der also genau die Illusionen von, und Nietzsche war der große Theoretiker der lebensnotwendigen Illusionen, wir brauchen die Fiktionen zu unserem Leben, und der Übermensch sollte der sein, dem es in der Tat gelingt, einigermaßen illusionslos und fiktionsfrei zu leben. Nietzsche selber war wahrscheinlich schon auch überzeugt, dass er auf diese Richtung hin sich entwickeln kann. Und es gibt ja Phasen in seinem Leben, wo er sich ja von allen anderen Menschen versucht hat abzuschotten, sehr einsam in Schweizer Bergen, in Sils Maria, den Sommer verbracht hat. Übrigens sehr lohnenswert, wenn Sie diesen Sommer oder in einem Ihrer Sommer nichts vorhaben, fahren Sie nach Sils Maria, besuchen Sie das Nietzschehaus. Man kann sich auch um wenig Geld, was für Schweizer Verhältnisse natürlich überhaupt jetzt, wo das Verhältnis Franken-Euro ja, sich eher katastrophal entwickelt, aus unserer Perspektive, aber trotzdem noch für wenig Geld kann man sich dort auch einmieten, das ehemalige Nietzsche-Haus, und das ist wirklich eine Gegend, die zum kontemplativen Nachdenken durchaus animiert. Dort hat Nietzsche übrigens auch diese Inspiration für den Zarathustra 6000 Fuß über dem Meer, wie er schreibt, bekommen und hat dort, wie man aus Briefen weiß, natürlich davon geträumt, sich mit höheren Menschen zu umgeben. Also genau solchen, die auf diesem Wege sind, und musste die peinliche und erschütternde Erfahrung machen, dass unter allen Lebenden, auch die, die er geschätzt hat, Menschen, auch die, die sich als seine Anhänger damals schon bekannt haben, keinen gefunden hat, wenn er dieses Prädikat höherer Mensch zuerkennen wollte. Die einzigen, denen er dieses Prädikat zuerkennen wollte, so schreibt er mal an eine Freundin, die einzigen, die dafür in Frage kämen, mit denen er wirklich gern kommunizieren würde, sind leider alle schon tot. Das heißt also, die Geister der Vergangenheit waren sozusagen empfand er als auf Augenhöhe mit ihm selbst, und zu diesen Toten, die er als seine wirklichen Freunde, als seine verstorbenen Freunde bezeichnet hat, gehörte interessanterweise der portugiesisch-jüdisch-niederländische Philosoph Baruch Spinoza und der mittlerweile leider, muss ich sagen, vergessene, ich habe glaube ich schon einmal darauf hingewiesen, neapolitanische geistliche Ferdinando Galliani. Galliani ist besonders deshalb interessant, weil der Mann ein Buch geschrieben hat, das einen schönen Titel trägt, Della Moneta, über das Geld. Das ist die erste Geldtheorie im moderneren Sinne, Mitte des 18. Jahrhunderts, und Galliani war ein begnadeter Zyniker, und das hat wohl Nietzsche auf die Idee gebracht, mit dem zu konversieren, das muss ganz interessant sein. Zarathustra selber hat in dieser Konzeption, diesem Schwanken zwischen Übermensch, höherer Mensch auf der einen Seite und den letzten Menschen auf der anderen Seite, es taucht dann noch ein Menschentyp im Zarathustra übrigens auf, der hässlichste Mensch. Ja, eine unsägliche, schlammartige, sich am Boden wie eine Schlange windende, widerliche, ekelerregende Kreatur. Und dieser hässlichste Mensch ist derjenige, von dem es heißt, deswegen ist er auch so hässlich, ist ja unglaublich interessant, wenn man so ein bisschen die Geschichten kennt, von dem es heißt, er ist derjenige, der Gott getötet hat. Und Zarathustra sucht diesen hässlichsten Menschen auf und fragt ihn nach dem Motiv, ja, warum er Gott getötet hat. Und dann sagt dieser hässlichste Mensch, Sie kennen ja den berühmten anderen Aphorismus von Nietzsche aus der fröhlichen Wissenschaft, ja, der tolle Mensch, ja, der verkündet, Gott ist tot und wir haben ihn getötet. Das ist eine andere sozusagen Konzeption. Es wird immer vergessen, wenn man hier Nietzsches berühmten Satz zitiert, Gott ist tot, dass das sozusagen eine Rolle ist, der diesem Satz zuschreibt, nämlich der tolle Mensch. Ja, und warum der toll ist, kann man aus dem Kontext dann versuchen zu eruieren. Und im Zarathustra ist es der hässlichste Mensch, der Gott getötet hat. Und auf die Frage von Zarathustra, warum hast du das getan, ja, sagt der hässlichste Mensch, und das finde ich einen der interessantesten Gedanken überhaupt, es gibt ja viele Gründe, warum man sich vorstellen kann, wenn es einen Gott gäbe, müsste man ihn töten. Ich ja? weiß nicht, ob Sie solche Gedanken schon mal gehabt haben, also so böse sind. Ja? Zarathustra sagt an einer anderen Stelle, das wäre sozusagen die Kehrseite, was auch ein hochinteressanter Gedanke ist, den auch viele Atheisten des 20. Jahrhunderts gerne zitiert haben, sagt an einer anderen Stelle, und wenn es Götter gäbe, wie hielte ich es aus, kein Gott zu sein? Also gibt es keine Götter. Und der hässlichste Mensch hat einen ganz besonderen Grund, Gott getötet zu haben. Er sagt nämlich zum Zarathustra, das war die Rache am Zeugen. Die Rache am Zeugen. Das heißt, die Rache an demjenigen, der alles sieht und alles bezeugen kann. Gott ist ja allwissend, wie Sie wissen. Vor Gott können Sie sich nicht verstecken. Vor Gott können Sie es nicht verbergen, Gott können Sie auch nicht täuschen. Und das halten wir auf Dauer nicht aus. Derjenige, sozusagen, der vollständiges Wissen über uns hat, wird irgendwann einmal daran glauben müssen. Das ist sozusagen die Strategie des hässlichsten Menschen, der es nicht ausgehalten hat, und der steht natürlich sozusagen für einen Begriff moderner, aufgeklärter Menschheit selber, ja, der es nicht ausgehalten hat, unter diesen Auspizien, unter diesem Aspekt des pausenlosen Beobachtetsein und des Nichts verbergen Könnens zu leben. Weil dieser Gott natürlich auch alle Widerwärtigkeiten, alle Fehler, alle Schwächen, die wir als Menschen natürlich haben, unerbittlich sieht. Ja. Jetzt können Sie sagen, okay, Zarathustra, Nietzsche, 19. Jahrhundert, vergessen wir es. Gott ist tot, aber es gibt natürlich auch sozusagen säkularisierte Varianten. Genau von diesen alleswissenden Zeugen denken Sie zum Beispiel an Facebook. Denken Sie an das Internet. Ja? Mark Zuckerberg weiß alles über Sie, sofern Sie auf Facebook sind. Ja? Sie können es nicht mehr verbergen. Es kann auch nicht mehr rückgängig gemacht werden. Es ist gegenwärtig eine ganz interessante Debatte darüber, also was haben wir uns hier für ein Medium geschaffen, das nichts vergisst. Ja? Was bisher noch nie der Fall war. Wie ich erst vor kurzem erfahren habe, wird diese Vorlesung aufgenommen und ins Internet gestellt. Ich finde das nett, dass man mir am Ende der Vorlesung das sagt und fragt, ob ich eh nichts dagegen habe. Nein, habe ich natürlich nicht. So viel sozusagen zum Rechtsbewusstsein in der Netzkultur habe ich natürlich nicht. Aber ich weiß jetzt natürlich, wären diese technischen Möglichkeiten nicht gegeben, würde ich hier zu Ihnen sprechen. Einige würden sich etwas merken, andere würden eh alles gleich wieder vergessen, einige würden sich das Richtige aufschreiben, andere das Falsche aufschreiben. Es würde so ein diffuser Eindruck bleiben von dem, was in dieser Vorlesung passiert ist. Ja? Aber jetzt steht die Vorlesung so, wie ich sie gehalten habe, im Netz und sie wird dort nicht mehr gelöscht werden. Sie ist sozusagen ewig dort drinnen Und es wird immer beobachtbar sein für alle und in alle Zukunft, ist ja auch erhebend irgendwo, was ich hier gesagt habe. Gleichzeitig ist das natürlich etwas unglaublich Irritierendes. Und ich denke, wir stehen erst am Anfang einer Entwicklung und ich wage keine Prognose. Ja? Aber wenn Nietzsche mit dieser Charakterisierung des hässlichsten Menschen, der es nicht ausgehalten hat, zu einem Gott pausenlos beobachtet zu werden, ja, und keine Möglichkeit mehr hat, sich zu verbergen, wenn das eine These ist, die etwas von unserer Humanität wirklich erfasst, was es heißt, Mensch zu sein, und dazu gehört eben auch etwas verbergen zu können, dann könnte man prognostizieren, dass uns gerade dieser Aspekt der modernen Kommunikations- und Medienkultur, nämlich erstens, dass nichts vergessen wird, zweitens, dass wir nichts mehr verbergen können, oder fast nichts mehr verbergen können, beziehungsweise sehr bald in einen sozialen Druck kommen werden, der es uns nicht mehr zulässt, etwas zu verbergen, außer man möchte dokumentieren, man hat etwas zu verbergen. Ja? Denken Sie nur, das ist ein kleiner Exkurs jetzt, aber nur um auch die Aktualität dieser Fragestellung zu demonstrieren, denken Sie nur, wenn es, was bald der Fall sein wird, zum Standard von Mobiltelefonen gehört, dass man sie über GPS jederzeit orten kann. Ja? Also Sie rufen jemanden an, Ihre Freundin zum Beispiel oder Ihren Freund, ja, und sehen sofort, wo der jetzt gerade ist. Im 7. Bezirk, auf der Uni, draußen am Neusiedler See, wo auch immer. Ja? Ist ja wunderbar, gell? Also wenn man sich wirklich vertraut und so weiter, das schafft Intimität. Ja? Aber wehe, der oder die Betreffende sagt, ich bin heute in der Vorlesung über das Böse und Sie orten ihn, und der zeigt an Neusiedlersee. Dann haben Sie ein Problem. Oder der oder die Betreffende. Das heißt also, wenn man was zu verbergen hat, ja, hat man was zu verbergen. Und wenn das, was verborgen werden soll, nicht verborgen werden kann, hat man ein Problem. Es gibt jetzt genau zwei Möglichkeiten. Entweder wir sind ohnehin so, dass wir nichts verbergen wollen, dann nur zu in die schöne neue Welt. Oder wir Menschen haben immer etwas zu verbergen. Und dann kommt es irgendwann einmal zur Rache am Zeugen. Der nicht zulässt, dass wir etwas verbergen. Egal, wie diese Rache ausschauen wird. Ja? Ob das jetzt ökonomisch sein wird, ob das ein Streik sein wird, also in der virtuellen Welt, ob man sich wieder zurückzieht, ob es Gegeninitiativen gibt, ja? Sozusagen den, was weiß ich, die Gruppe derjenigen Netz-User, die sagen, wir haben was zu verbergen, wir sagen demonstrativ nicht, wo wir uns aufhalten, etc., etc., etc. Da kann man sich viel vorstellen, aber wenn plausibel, wenn es sozusagen eine gewisse Plausibilität hat, was Nietzsche hier konstatierte, dann werden wir in Zukunft genau mit solchen, zumindest Debatten, die wir jetzt schon begonnen haben, zu rechnen haben. Das ist das eine. Das andere ist, dass Zarathustra in diesem Kontext dem Bösen selber natürlich eine entscheidende Rolle in der Herausbildung, und das ist ja das eigentlich Anstößige gewesen, in der Herausbildung dieses Höheren, dieses Übermenschen zuschreibt. Um besser zu werden, so diese paradoxen Formulierung, die Zarathustra natürlich liebt, um besser zu werden, müssen wir böser werden. Erst das Böse gibt uns die Kraft, sozusagen diesen Zustand der Niedrigkeit, der Lähmung, der Kleinheit, der Boniertheit zu überwinden. Das Interessante ist jetzt, wie definiert Zarathustra das Böse? Und wenn man sich das durchliest, macht man die interessante Erfahrung, dass Nietzsche, der große Propagierer der Umwertung aller Werte war. Er wollte ja das, was in seiner Zeit als gut galt, also im Wesentlichen die christliche Moral, als das eigentlich schlechte, lebensundienliche, dekadente, schwache identifizieren und das, was als böse galt, aus der Perspektive der christlichen Moral, also das egomanische, egoistische, wie auch immer, als das Gute. Und wenn man sich jetzt ansieht, was Zarathustra als das Böse identifiziert, dann wird man vielleicht die interessante Erfahrung machen können, dass zum Teil zumindest diese Umwertung der Werte gelungen ist, denn von diesen drei, behaupte ich jetzt einmal, von diesen drei Bestimmungsstücken des Bösen wie sie Zarathustra identifiziert, würden wir heute wahrscheinlich sagen, na zwei zumindest sind nicht nur nicht böse, sondern gehören doch eigentlich zum Standard einer halbwegs befriedigenden Lebensweise. Nämlich, was sind die best, zitiere jetzt Zarathustra, was sind die bestverfluchten Dinge in der Welt? Also es ist wirklich das Böseste des Bösen. Da erwartet man sich natürlich ungeheure Dinge und ist erstaunt, wenn man dann liest, die bestverfluchtesten Dinge der Welt sind Wollust, Selbstsucht und Herrschsucht. Wollust, Selbstsucht und Herrschsucht. Wenn man es ein bisschen umdefiniert oder diese Begriffe umschreibt, wird völlig klar, also Wollust, jetzt im Sinne von Sexualität, Lustgewinn, Lebenssteigerung, ist nichts Böses mehr, ganz im Gegenteil. Es ist mittlerweile so ein Menschenrecht geworden. Ja? Jeder Mensch hat das Recht auf die Befriedigung seiner Lüste, welcher Art auch immer, mit einer einzigen Einschränkung, andere dürfen darunter nicht sonderlich leiden. Ein bisschen schon, aber nicht sonderlich. Ja? Natürlich war aus dem Kontext des 19. Jahrhunderts und dem Kontext der Sexualmoral des 19. Jahrhunderts und in der ganzen christlichen Tradition Wollust natürlich eines der Hauptlaster, eine der Todsünden. Und Nietzsche hatte dann auch über das Problem der Sexualität und das Verhältnis der Geschlechter auf höchst ambivalente und höchst unterschiedliche Art und Weise, manchmal sehr platt und manchmal sehr differenziert nachgedacht. Und es taucht schon ein Gedanke bei ihm auf, der, also ich auch, wenn man so sagen will, präfreudianisch gedacht ist, dass einerseits die Sexualität tatsächlich das eigentliche Triebmotiv, das lebensbestimmende Motiv ist, stärker und das Lustempfinden, also die Lust auch, oder die Lust an der Sexualität stärker ist als alle anderen Lustempfindungen. Er hat auch schon die These vertreten, das ist tatsächlich eine Antizipation der späteren Sublimierungsthese von Sigmund Freud, dass sehr viele Dinge, die wir tun, sehr viele Strategien, die wir einschlagen, was weiß ich, Romane schreiben, Häuser bauen, Vorlesungen konzipieren, das und jedes tun, dass das lauter sozusagen Tätigkeiten sind, die eigentlich nur verdecken sollen, dass es um ganz was anderes geht, nämlich um das eine und einzige geht, wozu offensichtlich diese Lust auch dienlich ist, nämlich, und ich zitiere jetzt Nietzsche, das, worum es geht, letztlich ist nichts anderes als, Zitat und Anführungszeichen, legen Sie nicht das mir in den Mund, seinen Samen loszuwerden oder sein Ei zu befruchten. Das ist es. Ja? Und darum und deshalb, um diesen ganz einfachen Begattungsakt, um den es geht, den die Tiere wie selbstverständlich vollziehen, sind aber Menschen gezwungen, ungeheure Aktivitäten zu entfalten, ungeheure Kulturen zu entfalten. Die ganze Energie, die sie dafür aufwenden, sozusagen in verschiedenste Wege anzulegen, um am Ende dann doch mehr oder weniger zu diesem Ziel zu kommen. Kultur besteht darin, zu vergessen, was das eigentliche zentrale Motiv dahinter ist. Und derjenige, der darauf hinweist, das war auch das Anstößige der freudschen Sexual- und Sublimierungstheorie, dass hinter den ganz großen geistigen, intellektuellen, politischen, moralischen Anstrengungen der Menschen nichts anderes steht als der nackte, pure Sexualtrieb. Derjenige, der sozusagen diese Wollust offensiv propagiert, setzt sich den Verdacht aus, jetzt in der Terminologie Nietzsches und des 19. Jahrhunderts böse zu sein. Heute sehen wir das ein bisschen anders. Angeblich leben wir im Zeitalter der befreiten Sexualität, haben damit weniger Probleme. Wie schon vorhin gesagt, nehmen uns sozusagen auch das Recht heraus, diese Lüste zu befriedigen. Auf der anderen Seite muss man natürlich aber auch sagen, dass die Anschlüssigkeit der These nicht wirklich noch außer Kraft gesetzt ist, weil natürlich auch wir es nicht gerne hören, und vielleicht ist diese These auch falsch, und hoffentlich ist sie falsch, dass alles, was wir tun, tatsächlich nur, unter Anführungszeichen, auf die Sexualität zurückgeführt werden kann. Und darin besteht nicht, dass wir auch sexuelle Lust empfinden können und danach suchen, sondern das Provokante besteht ja darin, dass es das Einzige ist, was uns treibt und antreibt. Und das von einem Mann formuliert, nämlich Nietzsche, von dem man weiß, dass er kaum in seinem Leben in die Lage gekommen war, diese Lüste zu genießen. Es war also eine theoretische Verherrlichung der Wollust. Und auch Zarathustra lebte ja asketisch mit seinen drei Tieren, bekanntlich, und nicht mit schönen Knaben oder schönen Frauen. Das zweite Böse, das zweite dieser bestverfluchtesten Dinge ist die Selbstzucht. Und auch hier haben wir eine höchst ambivalente Einstellung dazu. Natürlich ist in der Individualisierung der modernen Gesellschaft der Egoismus salonfähig geworden. Gleichzeitig, wenn Sie sich an die Überlegungen von Immanuel Kant erinnern, der Hang zum Bösen hat eine oder vielleicht sogar die Wurzel gerade in dieser Selbstzucht. Also so gesehen trifft sich Nietzsche hier durchaus mit Kant, den er ansonsten, wir noch darauf zu sprechen kommen, ja nicht sonderlich geschätzt hat. Aber die Bewertung der Selbstzucht ist ganz eine andere. Ja, sie ist zwar böse, aber für Zarathustra ist es genau diese Art des Bösen, sozusagen, die bestärkt werden muss, die den Menschen weiterbringt. Denn was wir machen, und das gehört natürlich auch zu dieser Wollust dazu, was wir machen, machen wir natürlich in letzter Instanz immer um unserer selbst willen und nicht um eines anderen willen. Auch wenn uns eine christliche oder andere Moral das einreden möchte, dass wir letztlich um der anderen willen handeln sollen, so Nietzsche geht es den Menschen in letzter Instanz um sich selbst. Natürlich war dieser Egoismus, diese Selbstzucht aus der Perspektive der christlichen Moral natürlich ebenfalls und nicht nur der christlichen, auch der kantianischen verworfen worden. Und wir selber stehen hier, wie ich vorhin sagte, dem ambivalent gegenüber. Auf der einen Seite sprechen wir gerne, natürlich, von dem Recht jedes Einzelnen auf sein erfülltes Leben. Wir sprechen gerne vom Selbst und dem Recht, das wir haben, unser Selbst zu verwirklichen. Wir sprechen gerne davon, dass wir uns finden müssen, um uns und unsere Lebenswürfe zu realisieren. Und auf der anderen Seite ist aber völlig klar, dass eine radikal egoistische Position unser gesellschaftliches Leben vollkommen atomisieren würde und im Grunde wir auch nicht gerne nur mit Menschen zu tun haben möchten, die nur an sich denken. Ja, es genügt ja, wie Sie wissen, wenn ich an mich denke. Es müssen ja nicht alle anderen auch an sich denken. Wir könnten ja auch an mich denken, so wie ich an mich denke. Nicht? Das heißt, das ist übrigens in der Tat Nietzsches Gedanke gewesen. Wir werden gleich darauf zu sprechen kommen. Aber jetzt noch das Dritte. Und das ist genau der Punkt, wo wir vielleicht noch am ehesten mit dieser Diagnose übereinstimmen können. Ja, wo es sich sogar noch verstärkt hat, dass es sich hier um eines der bösesten und bestverfluchtesten Dinge in der Welt handelt, nämlich die Herrschsucht. Im Gegensatz zur Wollust, die unter dem Stichwort Recht auf befreite Sexualität salonfähig geworden ist, im Gegensatz zur Selbstsucht, die unter dem Stichwort Recht auf Selbstverwirklichung ebenfalls salonfähig geworden ist, hat die Herrschaft oder die Herrschsucht, so könnte man wohl sagen, nicht zuletzt wohl auch durch die Erfahrungen des 20. Jahrhunderts, die Nietzsche so nicht hatte, obwohl er einige dieser Entwicklungen durchaus hellsichtig prognostiziert hatte, hat sozusagen das Image und das Renommee der Herrschsucht tatsächlich abgenommen. Ja, also ich kenne zumindest keinen Politiker, Manager, Wirtschaftskapitän, Generaldirektor, der zugeben würde, das, was er macht, macht er aus Machtgier. Ja? Sondern er macht es natürlich aus Verantwortungsgefühl. Was haben Sie gedacht? Nicht? Es gibt den berühmten Satz des österreichischen, von vor langer Zeit, ja, eines österreichischen Medienmoguls, würde man sagen, man kann auch den Namen nennen, weil das ja öffentlich zitiert wurde, Hans Dichand, also das eigentlich immer aus der Kronenzeitung, kein ganz einflussloses Blatt, würde man sagen, nein, Macht hat er keine und Macht interessiert ihn nicht. Ja? Es interessiert ihn nur guter Journalismus. Ja? Das heißt also, wir erkennen diese Rhetorik, wir wittern dahinter natürlich, ist, dass es sehr wohl um Macht geht. Die Faszination der Macht dort, wo sie dann wirklich auftritt, ist natürlich ungebrochen, aber sie ist nicht salonfähig. Sie ist als reine Machtgier, als reine Herrschsucht, wie sie Nietzsches Zarathustra definierte und auch propagierte, ist sie tatsächlich verwerflich. Niemand kann es heute sagen, ist natürlich auch ein gutes Resultat einer emanzipierten und demokratisierten Gesellschaft, dass niemand es einfach so sagen kann, es geht ihm darum, Macht über andere Menschen zu gewinnen. Weder im Privaten, wenn sie es dort haben wollen, müssen sie es kaschieren. Es gibt Gott sei Dank viele Möglichkeiten, Machtansprüche umzuformulieren und zu kaschieren. Man will natürlich nicht Macht über andere Menschen haben, aber man will Verantwortung für sie übernehmen. Nicht? Zum Beispiel. Oder man will fürsorglich sein für sie. Oder man will sie vor Schlimmen bewahren. Ja? Der Schutzgedanke und der Machtgedanke hängen enger zusammen, als es manchen vielleicht lieb sein mag. Und schon gar nicht kann das formuliert werden im politischen Kontext. Also dass tatsächlich diejenigen, die über andere entscheiden müssen, einfach aufgrund der institutionellen Verfasstheit, und das muss ständig geschehen, ja, die können sich nicht leisten zuzugeben, dass es ihnen Spaß macht, über andere zu entscheiden. Ja. Sie müssen alle unter der Last dieser Verantwortung nahezu zusammenbrechen, dann nehmen wir es ihnen ab und dann delegieren wir auch die Macht an sie. Es gehörte eigentlich auch zu den interessanten Entwicklungen der Demokratie, dass man auf der einen Seite natürlich den Zusammenhang von Lust und Macht nicht ganz kappen kann, aber zumindest den Versuch unternommen hat, das auf bestimmte zeitlich eingeschränkte Perioden zu begrenzen. Also 4 Jahre Macht oder 8 Jahre Macht. Aber das reicht dann. Ja? Und in den sozusagen in den Organisationen oder Institutionen, in denen demokratische Prinzipien tatsächlich zumindest formell realisiert werden, funktioniert ja das auch ganz gut. Ja? Und wir kennen ja auch das schöne Gegenbild zum Herrschsüchtigen und Mächtigen, nämlich den machtlos gewordenen, der Politiker, der abgewählt wurde. Ja? Der, dem vorher hofiert wurde und der dann nicht einmal von seinen besten Freunden auf der Straße erkannt wird. Ja? Das sind tragische, persönlich tragische Geschichten, aber das gehört zum Wesen der Demokratie. Dort allerdings, wo diese demokratischen Institutionen nicht funktionieren oder nicht um sich gegriffen haben, wo Macht praktisch informell akkumuliert werden kann und niemand abgewählt werden kann, funktioniert es vielleicht wirklich nur so, wie Nietzsche supponiert hat und was er oder zumindest sein Zarathustra tatsächlich auch befördern wollte, weil er die Grundidee vom späten Nietzsche tatsächlich war, und das ist sozusagen eine Weiterentwicklung oder Umdeutung dieses ersten Prinzips, sozusagen, dass die Sexualität, dass die Wollust uns beherrscht. Der spätere Nietzsche, also nach dem Zarathustra, hat tatsächlich mit dem Gedanken gearbeitet, es ist nicht der Wille zum Sex, so könnte man sagen, der uns antreibt, sondern der Wille zur Macht. Dass sozusagen die Lust an der Macht dann doch noch entscheidender ist als die Lust an der Kopulation. Und die größte Lust ist natürlich die, wo diese beiden Dimensionen zusammenfallen. Und das ist natürlich etwas, was bis heute oder gerade heute tabuisiert ist, nämlich der Zusammenhang von Macht, Machtausübung, Machtgefühl, Machtgewinn und Sexualität. Ja, der Zusammenhang. Die Steigerung bestimmter Lusterfahrungen dadurch, dass auch die Komponente der Macht und der Herrschaft dazukommen können. Ich möchte das jetzt nicht weiter ausdehnen, weil auch bei Nietzsche selber das zum Teil sehr heterogen angedeutet ist und er auch lange an einem Buch gearbeitet hat, dem er vielleicht den Titel Der Wille zur Macht hätte geben wollen. Er hat das dann wieder verworfen. Ja? Aber irgendwo spürt man doch sozusagen, dass diese Vorstellung, es gibt so etwas wie einen Willen zur Macht, der in jedem Menschen drinnen steckt und der auf welche Art und auf Weise sich durchsetzen will, dann den späten Nietzsche ganz stark beschäftigt hat. Und bis heute gilt ja gerade dieser späte Nietzsche, der den Willen zur Macht propagiert hat, in der Tat als der böse Nietzsche. Ja? An der böse Nietzsche, an den auch dann böse Menschen mit ihren Machtfantasien auf brutalste Weise dann haben auch anknüpfen können. Das heißt, diese Diagnose, was die Herrschsucht, die Machtsucht betrifft, dass das Böse ist, das Verwerfliche ist, das bestverfluchte Ding auf dieser Welt ist, diese Diagnose stimmt noch. Im Gegensatz zur Ich-Sucht und im Gegensatz vielleicht, zur Wollust. Ich habe vorher schon angedeutet, dass Nietzsche implizit und explizit, ausdrücklich und manchmal nur durch Anspielung natürlich immer wieder auf nicht nur die christliche Moral sozusagen kontrafaktisch Bezug nimmt, sondern natürlich auch auf die Moralphilosophie, die schon zu seiner Zeit sozusagen der Standard war, nämlich die kantische Moralphilosophie. Wir haben ja über Kants Theorie des Bösen genug gesprochen. Das heißt, das kann ich jetzt voraussetzen. Und es ist ganz interessant. Ja, es gibt ja viele Formen der Kritik an Kants Konzeption. Und es ist ganz interessant, wie Nietzsche sich sozusagen diesem Problem nähert und welche Variante der Kant-Kritik er sozusagen eingeschlagen hat. Sie wissen ja, dass die kantische Moralphilosophie ihren Kulminationspunkt und ihr Ergebnis gefunden hat im kategorischen Imperativ. Und das Böse, oder der Hang zum Bösen, wie es Kant formulierte, besteht ja genau darin, sozusagen wieder besseres Wissen, diesen kategorischen Imperativ zu verletzen, weil man eben seiner Selbstsucht nachgibt und nicht dieser Bestimmung der Vernunft, die mir vorschreibt und es mir zur Pflicht macht, nur in Übereinstimmung mit den anderen Menschen zu handeln und die Maxime meines Handelns so zu gestalten, dass sie jederzeit zu einer allgemeinen Gesetzgebung gemacht werden könnte. Nietzsche stößt sich, wie viele übrigens, und wie viele auch intuitive erste Kantleser, Nietzsche stößt sich bei dieser Formulierung des kategorischen Imperativs vor allem sozusagen an dieser Formalität, an diesem Formalismus der kantischen Moral, die ein Pflichtprinzip als Vernunftprinzip stilisiert, das uns gleichsam nötigt, nach einem logischen Kalkül zu handeln und keinen Platz lässt für Emotionen, Empfindungen, Wünsche, Begehrungen, welcher Art auch immer. Ja, das hat ja schon Schiller an Kant irritiert, der ein großer Kantianer war und Anhänger Kants war, dass der kategorische Imperativ im Grunde eine gute Handlung, die aus Liebe geschieht, verwirft, moralisch verwirft. Ja, weil nur dann eine Handlung gut ist, wenn sie aus Pflicht, aus vernünftiger Einsicht geschieht und nicht aus emotionaler Zustimmung. Und das war etwas, was Nietzsche also unglaublich gestört hat. Und er schreibt sehr spät im Antichrist, also im letzten Buch, das er selbst noch zusammengestellt hat, also neben Ecce Homo, nichts ruiniert tiefer, innerlicher, als jede unpersönliche Pflicht. Jede, und im Gegensatz zu vielen anderen Kant-Kritikern muss man Nietzsche zugestehen, er hat einfach besser formuliert und besser geschrieben als diese. Er schreibt nämlich, nichts ruiniert tiefer innerlich als jede unpersönliche Pflicht, jede Opferung vor dem Moloch der Abstraktion. Der Moloch der Abstraktion, ja, der kategorische Imperativ. Ja, rein abstrakt, rein formal, rein durchkalkuliert und nach dem sollen wir uns im Leben jetzt verhalten. Dass man den kategorischen Imperativ Kants nicht als lebensgefährlich empfunden hat, ja, fragt sich Nietzsche. Was zerstört schneller als ohne innere Notwendigkeit, ohne eine tief persönliche Wahl, ohne Lust, arbeiten, denken, tun? Das ist der entscheidende Gedanke. Es geht Nietzsche jetzt nicht nur darum, den kategorischen Imperativ sozusagen Formalismus vorzuwerfen, aus argumentativen Gründen, das haben andere auch gemacht. Es geht darum zu sagen, dass wenn man sich einen kategorischen Imperativ hielte, ja, und sich tatsächlich diesem Moloch der Abstraktion unterwürfe, würde uns das selbst zerstören. Denn es würde bedeuten, dass wir alle unsere Handlungen durchführen müssten, ohne persönliche Wahl, ohne innere Notwendigkeit und ohne Lust. Ja, ganz im Gegenteil, wenn man Lust bei einer Handlung empfindet, muss man als Kantianer sofort sozusagen irritiert sein, und das darf nicht sein. Ja? Man muss nur das Habenheitsgefühl, sich der Pflicht gebeugt zu haben, haben. Ja? Aber nicht sozusagen die Lust an einer Sache. Man wird, so Nietzsche in dieser berühmten Stelle, wenn man Kantianer ist und dem kategorischen Imperativ gehorcht, man wird, auch das eine wunderbare Formulierung, ein Automat der Pflicht. Ein Automat der Pflicht. Es ist geradezu, so Nietzsche über Kant, das Rezept zur Dekadenz, ja, zum Idiotismus. Und dann kommt eine der schönsten Sätze, Kant, schreibt Nietzsche, Kant wurde Idiot. Es geht noch weiter. Und das war der Zeitgenosse Goethes. Ich möchte dazu sagen, dass Nietzsche Goethe sehr verehrt hat, wie viele. Und er Goethe auch bis zu einem gewissen Grad zum Gegenbild Kants stilisiert hat. Der Goethe natürlich, sowohl in seiner Literatur als auch durch sein Leben, etwa diesen Moment oder diesen Faktum der Sinnlichkeit und der Lust, der Lebensfreude, der Opulenz, des Genusses, ja, man denke sich nur an die zahllosen Geliebten Goethes, ja, ganz an anderen Stellenwert beigemessen hat als der ewig jungfräuliche Kant. Ja. Und das war natürlich, das war natürlich für Nietzsche ein ganz wesentlicher Grund, hier Kant gegen Goethe in Opposition zu bringen. Aber jetzt könnte man immer sagen, es ist eher so eine atmosphärische Kritik an Kants Konzeption des Guten und des Bösen. Nietzsche hat noch eine andere Argumentationsschiene ventiliert, die vielleicht ernstzunehmender ist, weil sie tatsächlich im Kern versucht, die kantische Argumentation des kategorischen Imperativs zu treffen, nämlich jene Argumentation, dass das Gute dasjenige ist, was mit den allgemeinen Vernunftprinzipien in Übereinstimmung zu bringen ist, und das Böse dasjenige ist, was ich mir anmaße, nur für mich zu tun und anderen nicht zugestehe. Und Nietzsche schreibt, warum soll man überhaupt, und wenn Sie zu sich ehrlich sind, ja, und sich selbst überlegen, wie Sie über den kategorischen Imperativ denken, mal ganz ehrlich, ja, Sie brauchen es ja nicht sagen hier, geht auch nicht im Internet, also können Sie sich denken, wenn wir ganz ehrlich sind und denken, wie Sie über den kategorischen Imperativ denken, und sich dann überlegen, was Nietzsche gegen diesen kategorischen Imperativ vorgebracht hat, dann überlegen Sie auch, wie Sie sich in Ihrem praktischen, moralischen Verhalten zu dieser einen oder zur anderen kritischen Position tatsächlich sozusagen verhalten würden. Nietzsche fasst den kategorischen Imperativ Kants zusammen übrigens in einer Formel, von der man als genauer Kantleser auch sagen kann, sie ist falsch. Ja, das ist immer noch ein Problem, ob Nietzsche Kant richtig verstanden hat. Ja. Aber nehmen wir mal so, wie Nietzsche Kant verstanden hat, dann fasst er diesen kategorischen Imperativ in der gängigen Formel zusammen, die auch als die goldene Regel bekannt ist. Was ich nicht will, dass man mir tut, das füge auch keinem anderen zu. Ja? Kant selbst hat in einer Fußnote, die Nietzsche wohl überlesen hat, in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten darauf verwiesen, dass das nicht die korrekte Auslegung des kategorischen Imperativs ist, aber das wollen wir jetzt mal weglassen. Ja? Und jetzt fragt sich Nietzsche, ist das überhaupt ein plausibler Satz? Was ich nicht will, dass ihr mir tut, warum sollte ich dies nicht euch tun dürfen? Das ist ja keine theoretische Frage, sondern es ist schlicht und einfach eine Machtfrage. Wenn ich euch etwas tun kann, von dem ich nicht will, dass ihr es mir tut, ich aber die Macht habe, es euch anzutun, ihr aber nicht die Macht habt, es mir anzutun, warum soll ich dann das nicht tun wollen? So, Nietzsche. Und wahrlich, das, was ich euch tun muss, gerade das könnt ihr mir ja nicht tun. Ja? Gerade weil Nietzsche eben, im Gegensatz zum Kant, ja? Von Kant, der davon ausgeht, das ist sozusagen auch die Größe von Immanuel Kant, dass er eigentlich absieht von den realen Situationen, in der Menschen leben und zueinander stehen, sondern in jedem Menschen wirklich nur das Vernunftsubjekt sehen. Ja? Und das Vernunftsobjekt ist aber abstrakt. Ja? In Wirklichkeit sind wir natürlich auch vernunftbegabte Wesen, aber wir haben einen Körper, wir haben ein Geschlecht, wir haben Triebe, wir haben Begierden. Und ob wir wollen oder nicht, wir kommen in eine Welt, die so etwas wie soziale Differenzen uns immer schon vorgegeben hat. In der muss ich mich zurechtfinden, die kann ich auch versuchen zu verändern, die kann ich versuchen aufzuheben, aber sie sind vorerst einmal da. Das heißt, es stimmt einfach faktisch nicht, ja, dass jeder Mensch in der Situation wäre, wo er sich überlegen muss, wenn ich dem das antun will, aber ich nicht will, dass er mir das antut, dann unterlasse ich das lieber, weil ich das nicht möchte, dass er mir das antut. Ja. Nietzsche weist auf den Denkfehler hin in der Realität. Ja, dass es selten ist, dass sich zwei Menschen begegnen, die sich wechselseitig tatsächlich das Gleiche antun könnten. Es ist immer einer, aus welchen Gründen auch immer, ja, in einer besseren Position. Oder anders gesagt, also Nietzsche im Gegensatz zu Kant, ja, der von dieser universalen Vernunftsubjektivität ausgeht, geht Nietzsche von einer ebenso universalen, vorausgesetzten, prinzipiellen Differenz zwischen den Menschen aus. Und unter dieser Perspektive der Differenz schaut jetzt natürlich ganz anders aus. Unter dieser Perspektive mag es eine strategische Überlegung sein oder eine langfristige Überlegung sein. Man könnte sagen, der könnte irgendwann einmal in die Situation kommen, wo er mir auch etwas antun könnte, was ich nicht will, also bin ich jetzt eher vorsichtig. Oder es kann sozusagen spontan, gegenwartsbezogen, aktualitätsbezogen nur in der jetzigen Situation so argumentiert werden, jetzt bin ich in der Situation und kann das tun, was ich will, und der andere hat keine Möglichkeit, dem etwas entgegenzusetzen. Das heißt also, unter dieser Voraussetzung der prinzipiellen Unterschiede sozialer Beziehungen erfordert, so Nietzsche, und das widerspricht jetzt seinem Prinzip der Selbstsucht und der Herrschsucht, ja, erforderte, muss ich konjunktiv sprechen, die Unterwerfung unter diesem Pflichtbegriff des kategorischen Imperativs, dass ich auf Lebensmöglichkeiten verzichte, die ich momentan einfach habe, dass ich auf Lustgewinnmöglichkeiten verzichte, die ich in der Tat momentan habe, und das Ganze nur aus einem abstrakten Begriff des Guten heraus. Nicht aus dem, was sozusagen meine unmittelbare Lebendigkeit, meine Triebe, mein Begehren, meine unmittelbare Situation mir nahe legten. Nietzsche war bis zu einem gewissen Grad nicht bereit, sozusagen diese Unterwerfung unter das Pflichtprinzip Kants mitzumachen. Er hat allerdings natürlich schon auch gesehen, ja, dass in einem sozusagen sozialen Kontext man nicht nur kommunizieren muss, sondern auch so etwas wie sozusagen Möglichkeiten des Lebens und Zusammenlebens es geben muss. Und Nietzsche hat aber dann tatsächlich dort, wo er dann selbst, was auch vorkommt bei ihm, wo er dann selbst moralisch argumentiert hat, dann in der Tat nicht mit Vernunftprinzipien gearbeitet, sondern mit emotionalen Prinzipien. Sie kennen vielleicht Nietzsches berühmte Formulierung von der fernsten Liebe, die notwendig ist, im Gegensatz zur nächsten Liebe. Eine scharfe Überlegung, die gerade im Zeitalter der Globalisierung natürlich höchste Aktualität bekommen hat. Den Nächsten zu lieben ist einerseits schwer, weil wir ihn gut kennen, er ist ja der Nächste. Ja? Andererseits wieder leicht, weil wir ihn gut kennen, wir kennen ihn ja. Ja, er ist ja sozusagen derjenige, der mir am nächsten steht, sonst wäre er nicht der Nächste. Ja? Aber den Fernsten zu lieben, also dem, der wirklich, sei es jetzt geografisch, sei es mental, sei es kulturell, sei es ideologisch, wie auch immer, mir fernsteht, mit dem ich nichts zu tun habe, der mir fremd ist, der mir vielleicht sogar auch aus gewissen Gründen nicht sympathisch ist. Ja, diesen zu lieben ist ganz was anderes. Ja. Das heißt also, ohne dass Nietzsche sozusagen hier jetzt eine christliche Liebesbegrifflichkeit propagieren würde. Aber er hat natürlich hier seine Vorstellungen von Moralität, die im Wesentlichen ja darauf beruhte, das Böse zum Guten umzuwerten, ganz, ganz stark auf solche Emotionalitäten gesetzt. Und etwa die Güte der Herrschsüchte, die er dann auch gesehen hat, natürlich, wie sehr manche auch heute offensiv propagieren, die Güte der Herrschsüchte, also moralische Qualität der Herrschsüchte, in darin gesehen, dass die gerade aus ihrer Machtposition und aus der Fülle der Souveränität dieser Machtposition natürlich es sich auch leisten können, zu anderen, weniger mächtigen, sozial vielleicht Deprivilegierten oder Armen durchaus mildtätig und großzügig zu sein. Ja? Das heißt, dieses Modell, und das ist jetzt nicht nur Nietzsche, das ist nicht krudes 19. Jahrhundert, das ist nicht sozusagen, wenn man so sagen will, Rückprojektion in eine Kultur der Mildtätigkeit, wie es etwa das christliche Mittelalter ja tatsächlich war, sondern das ist zum Teil Stand der gegenwärtigen ökonomischen Diskussionen. Ja? Wenn Sie sich also unter aktuellen Krisenbedingungen Steuerrechtsdebatten anschauen, so taucht seit einiger Zeit durchaus das Modell auf, dass man auf der einen Seite diese Entwicklung, die zu einer immer ungleicheren Verteilung der Reichtümer auf dieser Erde führt, nicht stoppen soll, ganz im Gegenteil. Das entwickelt eine unglaubliche Dynamik, die soll man sogar befördern, aber man soll dann den Gewinnern dieser Entwicklung, nämlich den Reichen, nahelegen oder sie so motivieren oder so erziehen oder ihnen so ein Selbstbewusstsein geben, dass sie aus der Fülle dieser Reichtümer jetzt sozusagen für die Armen, die nicht diese Chancen hatten oder diese Chancen nicht ergreifen konnten, etwas tun. Man soll es ihnen, Peter Sloterdijk hat das vor kurzem in die Diskussion geworfen, man soll ihnen nicht über Steuerrecht sozusagen gewaltsam die Hälfte oder ein Drittel oder zwei Drittel ihres Reichtums wegnehmen, sondern man soll es sozusagen ihrer Generosität überlassen, inwiefern sie ihre Reichtümer jetzt zum Wohle der Menschheit weiter verwenden. Und Sie wissen, dass in USA etwa, wo sich ja neben Russland mit traditionellerweise die reichsten Privatpersonen dieser Erde befinden, dass es durchaus gang und also eine übliche Praxis ist und auch dazugehöriges Denken ist, dass sozusagen der Reichtum in der dortigen Vorstellung tatsächlich auch soziale Verpflichtungen nach sich zieht. Denken Sie an Bill Gates, lange der reichste Mann dieser Erde, der einen Großteil seines Vermögens in Stiftungen gesteckt hat, die in anerkannten Hilfsprojekten, AIDS-Hilfe, Bildungsinitiativen in Afrika und anderen Regionen dieser Erde tätig ist. Ja? Das ist sozusagen diese Vorstellung. Ja? Auf der einen Seite ein beinharter Konkurrenzkapitalismus, da wird es nur wenige Gewinner geben und viele Verlierer, aber diese wenigen Gewinner haben dadurch auch die Möglichkeit, die Pflicht, die Großzügigkeit, dann den Verlierern sozusagen wieder etwas zurückzugeben. Auch die berühmte Theorie der Gerechtigkeit von John Rawls, die ja ganz anders konzipiert ist als Nietzsches Philosophie, arbeitete mit diesem Modell. Ja, auch Rawls verteidigt letztlich gravierende und essentielle soziale Unterschiede solange sozusagen auch die Schlechtgestellteste einer Gesellschaft von den Bestgestellten etwas profitieren können. Also in irgendeiner Art und Weise einen Bonus davon tragen können. Also auch das ist ein Modell, das Nietzsche mit dieser Konzeption der Herrschsucht verbindet, die zwar auf der einen Seite egoistisch ist, aber aus der Stärke heraus auch diese Souveränität der, sagen wir es mal salopp, Hilfe oder Mildtätigkeit oder wie auch immer nach sich ziehen wird. Und dann der letzte Gedanke, der auch mit dieser Idee von Herrschsucht zusammenhängt, den ich heute noch referiere, weil er auch wieder eine ästhetische Komponente hat, die nicht uninteressant ist, das ist diese Vorstellung, dass dieser Herrschsüchtige, der böse ist, weil er herrschsüchtig ist, weil er mächtig ist, weil er stark ist, und man nicht genau weiß, ja, wie er mit dieser Stärke umgehen wird. Ja. Er kann ja mildtätig sein, aber natürlich hätte Bill Gates mit seinem Geld auch ganz was anderes machen können. Ja, das kann einem niemand vorschreiben. Ja. Das gehört ja auch zu dieser Ideologie, dass ich niemandem vorschreiben kann, was er mit seinem Eigentum macht. Eigentum ist Eigentum. Ja. Es ist gut, wenn er es stiftet und wenn die entsprechende sozusagen Atmosphäre ist, die ihm das nahelegt, aber er kann es ihm nicht vorschreiben. Man steht sozusagen deshalb dem wirklich Mächtigen als weniger Mächtiger oder Mindermächtiger oder Ohnmächtiger natürlich immer mit einer bestimmten Furcht gegenüber, weil man nie weiß, was er tun wird. Dieser Mächtige, sozusagen, erregt die Furcht, schreibt Nietzsche. Der Ohnmächtige hingegen auch bei denjenigen, die selber nicht besonders mächtig sind, ja, erweckt nicht Furcht, sondern ganz andere negative Gefühle. Ja. Mitleid war für Nietzsche ein negatives Gefühl, oder überhaupt Verachtung oder Zorn oder Ignoranz oder man ist peinlich berührt, wie auch immer. Ja. Und daraus schließt jetzt Nietzsche, und das ist sozusagen, wie ich schon sagte, eine ganz bestimmte ästhetische Komponente, dass man sozusagen denjenigen, vor dem man sich fürchtet, gleichzeitig auch bewundert. Ja, nur den, vor dem man sich fürchtet, kann man auch bewundern. Wenn Sie ein bisschen in der ästhetischen Diskussion des 18. Jahrhunderts versiert sind, wissen Sie, dass es genau die Definition war, die Kant für das Erhabene gefunden hat. Ja, Bewunderung aus Furcht. Oder Furcht und Bewunderung. Bei Kant allerdings bezogen rein auf Naturphänomene. Wir fürchten uns vor dem Vulkanausbruch und gleichzeitig bewundern wir die ästhetische Gewalt, die sich so einen Ausbruch tätigt. Ja? Nietzsche bricht das runter auf den mächtigen Menschen, ja, der genauso unberechenbar ist wie ein Vulkan. Auch in der metaphorischen Sprache verwenden wir das oft. Ja? Jemand, der stark emotionalisiert bei ist, kocht wie ein Vulkan und dann bricht es irgendwann einmal aus. Ja? Furchterregender Zorn, wie auch immer. Denken Sie an den Beginn der europäischen Literatur bei Homer in der Ilias. Es ist der Zorn, der er ausbricht, ja? Bei Achill, der diese ganze Bewegtheit der homerischen Poesie und Epik in Kraft, also in Bilder setzt und vorantreibt. Und auf der anderen Seite, dasjenige, was ohnmächtig ist, ist auch für uns ästhetisch sozusagen bis zu einem gewissen Grad nicht besonders aufregend, sagen wir es mal so. Und dann, und das finde ich ja besonders amüsant, zitiert Nietzsche, um zu zeigen, ja, dass diese Bewunderung, diese Lust, diese Angst auch, diese Furcht vor dem Mächtigen, der gleichzeitig als der Böse identifiziert ist, dass das auch für diejenigen, die schwach sind, die eigentliche normative Vorstellung ist. Sie wollen nicht gut sein, sie können nur nicht böse sein. Das ist was anderes. Ja? Gut ist man sozusagen nur, wenn man zu schwach ist, böse zu sein. Das ist also ein Grundgedanke von Nietzsche. Und den hat er aber nicht selber gewagt zu formulieren, sondern er hat diesen wunderbaren Satz ausgerechnet einem Indianerhäuptling in den Mund gelegt. Also Nietzsche hat schon mit diesem wunderbaren Schmäh gearbeitet. Sie kennen ja die Weisheiten der verschiedenen Indianerhäuptlinge, die uns auf die ökologische Krise aufmerksam machen und dergleichen mehr. Und so hat auch Nietzsche einen Indianerhäuptling vom Stamm der Latuka, den es glaube ich gar nicht gibt, aber es macht nichts, ausfindig gemacht, der auf den Namen Comorro geheißen haben soll. Und der Folgendes gesagt haben soll: Die guten Leute, sie sind alle schwach. Sie sind gut, weil sie nicht stark genug sind, böse zu sein. Ja? Das ist sozusagen ein Sukkus der Nietzschischen Theorie des Bösen. Das sagt jetzt nicht wirklich was über das Böse aus, sondern es ist eher sozusagen eine Diagnose einerseits des Guten, das Gute als Schwäche, und zwar als eine ganz spezifische Schwäche, nämlich die Schwäche, böse zu sein. Und auf der anderen Seite zeigt das natürlich wieder dieses zentrale Motiv bei Nietzsche, wie austauschbar, wie sehr in eine Wechselwirkung und eine Vertauschbarkeit diese Kategorien des Guten und des Bösen immer wieder gebracht werden können. Und wie schnell sich mitunter auch diese Einstellungen, was gut und was böse ist, ändern können, je nachdem, und das wäre natürlich jetzt tatsächlich strikt nietzscheanisch gedacht, je nachdem, wie sich die tatsächlichen, faktischen sozialen und Machtverhältnisse ändern oder eben auch nicht ändern. Und es ist ja kein Zufall, dass diese Theorien etwa vom Reichen, der sich jetzt auch wieder generös gegenüber den Armen erweist, dass diese Theorie natürlich jetzt diskutiert wird in einer Zeit, wo tatsächlich aufgrund der Krise die Auseinanderentwicklung der Vermögen und die Spaltung dieser Menschheit in ganz, ganz wenige Superreiche und ganz, ganz viele, analog formuliert jetzt ohne Zynismus, Superarme, dass es gerade jetzt wieder diskutiert wird. Ja? Für eine These würde man nicht diskutieren, wenn es keinen Reichen gibt. Ja? Oder wenn sozusagen Vermögen relativ gleichmäßig verteilt wären, wie sie etwa in Mitteleuropa sehr lange waren. Ja? Jetzt, wo sie in Mitteleuropa aufgrund der Entwicklung der letzten 20 Jahre diese Vermögenswelt auseinanderentwickeln, kommt sofort die theoretische Reflexion darauf und entdeckt man sofort wieder diesen Habitus der Macht, den man nicht beschneiden möchte, aber den man nahelegen möchte, verschone mich ein bisschen, sei nett zu mir, du bist mächtig genug. Ob der Mächtige das dann auch tun wird, das heißt also, ob tatsächlich die Eigner der globalen Vermögen das auch tun werden, das wird ja die nahe Zukunft zeigen. Die nahe Zukunft wird auch zeigen, ob die Schwachen tatsächlich nur deshalb schwach sind, weil sie das Böse nicht tun können. Manchmal, und das war ja Nietzsches Hoffnung und Furcht gleichzeitig, schwingen sich ja die Schwachen auf, das Böse zu tun und werden zu den Starken. Und davor fürchten sich natürlich die derzeit gerade noch Starken. Ja. Danke Ihnen, bis zum nächsten Mal.